Und damit wir in diesem Gleichgewicht gut existieren können, ein Gleichgewicht im besten Falle, können wir nicht nur auf uns schauen. So ungefähr entspreche ich irgendeiner Norm, die gerade durchs Dorf getrieben wird, eine Saunorm, sondern heute das ganze Umfeld, das mich umgibt, soweit ich es halt beeinflussen kann, eben durch eine Auswahl von Lebensmitteln und deren Produktionsweise, so in einem friedlichen Miteinander, dass das langfristig so ausgeglichen sein kann, weil wir schaden uns einfach selber damit. Und genauso ist es bei Bio. Mich interessiert das nicht, ob sie es schwer oder leicht haben, sich zu organisieren und ob sie Probleme haben oder nicht. Ich möchte, also aus Konsumentinnen-Sicht, ich sehe es aus verschiedenen Positionen, möchte ich einfach das Gefühl haben, aha, was ist die Botschaft, was ist euer Ziel, worauf kann ich vertrauen, was kennt ihr besser wie die anderen und warum soll ich unterstützen?
Es geht wieder los mit essentiell, was auf den Teller kommt. Meine erste Gästin ist die Katharina Seiser. Danke, Katha, dass ich bei dir zu Gast sein darf.
Sehr gern.
Ich habe eine Frage mitgebracht. Vielleicht vorweg, wer bist du? Sehr viele kennen dich. Kochbuchautorin über viele, viele Jahre, sehr viele Bücher. Du sagst vielleicht noch ein bisschen was dazu. Journalistin. Du gibst auch Kochkurse und bist so eine Vorantreiberin der Bio-Qualität in Österreich, sage ich mal. Warum Bio?
Gute Frage, so eine generelle. Vielleicht sage ich jetzt erst mal ganz kurz, was ich mache. Ich schreibe übers Essen, so wie du es gesagt hast, und rede übers Essen und lehre auch ein bisschen übers Essen. Und der Qualitätsbegriff ist für mich einer, der viel zu sehr beim Essen auf Sensorische bisher beschränkt war und weniger auf den Prozess dahinter. Und das möchte ich gerne ändern, weil das gehört für mich alles zusammen. Also gut schmecken alleine reicht nicht, ist aber das Wichtigste. Und warum Bio? Ich glaube, weil Bio das liefert, was wir alle glauben und gern hätten, das normal ist.
Okay.
Also es wird ja oft gesagt, im konventionellen Bereich auch, ja, früher war ja alles Bio. Naja, aber dann kam Kunstdünger, der aus der Waffenindustrie entstand. Also alle diese Geschichten wusste ich auch selbst lange nicht. Mhm. Also dass man einfach da Chemikalien hatte, die man verbrauchen musste und draufgekommen ist, dass die halt irgendwie Wachstum fördern.
Man hat quasi die Landwirtschaft fremdgesteuert
so
eigentlich,
ein bisschen,
oder?
Genau. Und dann hat man gemerkt, es steigert Erträge und da ist Geld zu machen und so weiter. Und da ist halt ein bisschen was verloren gegangen. Und das hat man sich zum Teil wieder mit Bio zurückgeholt. Und nachdem es aber dann verschiedene Arten gab, plötzlich Lebensmittel zu produzieren und nicht mehr nur die eine redliche oder mehr oder weniger redliche, musste halt die eine davon, wie soll man sagen, in Gesetze gegossen werden und auch überprüft werden, weil sonst, wie soll man sonst unterscheiden? Vertrauen alleine reicht nicht. Und ich glaube aber, da ich bin halt in der Branche aufgewachsen und für mich ist Bio normal und das andere ist ein bisschen so suspekt. Und ich glaube aber, dass ganz viele Leute glauben, dass normale Lebensmittel eh so hergestellt werden wie Bio-Lebensmittel und dass Bio übertrieben ist und das ist aber leider falsch.
Glaubst du, kommt es daher, in Österreich, finde ich, ist Essen und Lebensmittel doch ein relativ präsentes Thema, was gut ist an sich, aber es wird auf vieles ein bisschen, man nimmt viele Annahmen als gegeben hin und deckt ein bisschen so einen Mantel darüber im Detail, weil es sonst sehr technisch und kompliziert wird, dann müsste man sich damit beschäftigen und ich glaube, es schwingt bei uns ein bisschen so mit, das Regionale und das Lokale und wir kennen die Landwirtschaft und jeder kennt einen Bauern oder man hat Urlaub am Bauernhof gemacht und. Also es gibt sehr viele Berührungspunkte und die Kleinheit Österreichs nimmt ein bisschen dankend an, dass man verwechselt sozusagen die Nähe mit Qualitätsstufen.
Ja. Das ist ein ganz großes Problem. Und ich glaube aber, es ist einem Schritt davor geschuldet, nämlich, dass wir Essen nicht wichtig genug nehmen. Obwohl wir
noch
Essen
immer nicht.
Noch immer nicht. Obwohl wir Essen, so wie du auch sagst, und das teile ich auch in der Vermarktung nach außen, Tourismus und so weiter und in unserem Alltag ist Essen wahnsinnig wichtig, aber eben nur von diesem hedonistischen Punkt aus gesehen. Mhm. Also, dass es schmecken muss. Am besten entweder je nach Typ, wie bei der Oma oder wie im Urlaub oder wie man selber glaubt, dass es am besten gelingt. Und da wir dieses Essen so überstilisieren als hedonistische Freude, also und aber weniger drauf schauen, was eigentlich dahinter steckt und wofür wir essen. Mhm. Wir essen nicht in erster Linie aus Jux und Tollerei, weil es Spaß macht oder gut schmeckt, sondern natürlich hat es Funktionen, die das erfüllt. Und wir haben deswegen diese Vielfalt an Lebensmitteln, weil sie Funktionen in unserem Körper erfüllen. Und wir haben deswegen einen Gusto auf verschiedene Lebensmittel, weil wir sie brauchen. Mhm. Und diesen Zusammenhang zwischen meinem Wohlbefinden, meinem Wohlergehen und den Lebensmitteln, die ich zu mir nehme und welche Auswirkungen die Produktionsweise dieser Lebensmittel nicht nur auf mich, sondern auf die Umwelt, auf die Empathie, auf die Mitwelt, auf das Klima hat, das blendet man aus. Und ich glaube aber nicht, dass wir zu blöd dafür wären, diese Komplexität zu begreifen, sondern wir geben ihm zu wenig Wert. Im Sinne von, ich muss auf mich schauen, wer andere tut es nicht. Mhm. Ich muss als erstes auf mich schauen. Dann kann ich auch anderen Leuten helfen. Das ist ja oft so ein Ding, so ich habe keine Zeit für mich, ja. ich muss. Ja, aber zuerst muss ich Zeit für mich selber finden. Und mit diesem Mehrwert im Alltag einräumen, das sei es eine Viertelstunde statt einer halben, also eine Viertelstunde mehr am Abend statt einer halben, eine Dreiviertel, da kann man schon viel machen. Da kann man zum Beispiel viel mehr Gemüse verwenden, mhm. weil die braucht halt, die Vorbereitung braucht Zeit. Und ich glaube, mit dem würde automatisch mehr Wertschätzung für eine Qualität und auch ein Neugier und Interesse für das kommen, weil dann will ich ja wissen, wann ich den Zusammenhang in mein Leben lasse, dass das wichtig ist, was ich is und nicht nur, dass es schmeckt. Mhm. Und dann fange ich mich plötzlich zu interessieren dafür an, was ist da dahinter, wie ist das gemacht, wie werden die Leute zwei, vier
und es ändert sich ja das Konsumationsverhalten.
Ganz gewiss, oder das Einkaufsverhalten. Ganz gewiss, weil dann spüre ich ja auch noch, das ist, ich meine, das ist jetzt Thema meines allerneuesten Buches natürlich, aber dann spüre ich ja auch noch, worauf ich einen Guster. Im besten Fall kann man das auch wieder lernen, weil viel haben wir davon verlernt durch hochverarbeitete Lebensmittel, die einfach so ein bisschen Mechanismen overrulen im Körper. Und ich glaube, dass wir das Potenzial schon haben und wir hätten die besten Voraussetzungen in Österreich. So wie du sagst, wir haben eine kleinstrukturierte Landwirtschaft, aber das heißt nicht, dass nur weil es ein kleiner Hof ist, gute Lebensmittel
alles produziert. Richtig macht. Ne?
Genau. Das ist leider, es ist ja auch nicht so, und da muss man so ehrlich muss man sein, dass Bio-Lebensmittel automatisch sensorisch besser sind. Auch das stimmt nicht. Es wäre so schön und es wäre so schön zu argumentieren.
Also man kann Bio nicht schmecken.
Ja, man kann es schon manchmal schmecken, davon bin ich überzeugt. Also wenn Bio einhergeht mit einem größeren Blick auf die Produktionsmethode über ein gesetzliches Mindestanforderungsmaß hinaus. Zum Beispiel, wenn ich jetzt beim Gemüseanbau schaue, dass ich weniger bewässere, das ist jetzt nicht vorgeschrieben in den Bio-Richtlinien der EU. Aber es hat natürlich was mit der Sorge um diesen Kreislauf, um die Bodenfruchtbarkeit und so weiter zu tun. Wenn ich diese Fruchtfolge wirklich ernst nehme und nicht nur das Mindestmaß mache, dann merkt man schon, und wenn ich die Sortenauswahl treffe richtig, nicht nur auf Ertrag, sondern auch auf Geschmack und auf Kraft dieser Pflanzen, dass sie eben den Widrigkeiten widerstehen können, dann merkt man am Ergebnis sehr wohl, dass es dichter und aromatisch auch schmeckt, gerade beim Gemüse zum Beispiel. Beim Fleisch ist es manchmal sehr schwierig, je nach Verarbeitung dann auch. Aber grundsätzlich ist es nicht gesagt, dass es besser ist, leider.
Du hast gerade Bodengesundheit angesprochen und das ist ein Thema, wo ich sage, da muss ich sehr schmunzeln. Ich kann mich erinnern, das hat man vor 15, 20 Jahren schon versucht, hatte einen sehr innovativen Selbst-Bio-Bauern als Chef in der Politik und der hat damals versucht, Bodengesundheit zum Thema zu machen und ein Verständnis zu schaffen, für warum das wichtig ist. Wir haben alle die Augen gerollt und sie gedacht, der spinnt. Und es war unmöglich, mit so einem technischen, trockenen, faden Thema mehr als die Profis zu erreichen. Nicht einmal die haben sie interessiert. Und jetzt auf einmal ist Bodengesundheit aber so ein breites Thema, das die Allgemeinheit, das medial dargestellt wird. Ist es, und das finde ich total absurd, dass es auf einmal geht, weil was ist Bodengesundheit? Das ist ja ein sehr komplexes Thema und du brauchst ein Fachwissen. Auf einmal interessiert es aber eine breitere Menge an Menschen. Glaubst du, ist das eine Möglichkeit, man sagt, da kann man ansetzen? Das heißt, die Bereitschaft, sich mehr mit Hintergründen, mit Produktion, mit Qualitäten zu beschäftigen, wird jetzt mehr. Gibt es jetzt gerade so ein Fenster, wo man Bio und alles damit Verbundene stärker wieder platzieren kann?
Ja, ich glaube, nicht nur Bio, sondern einmal grundsätzlich Lebensmittel, die, und ich meine das nachhaltig, wenn ich das sage, nicht in diesem blöden, verwässerten Greenwashing-Sinne, genau, sondern nachhaltig, vielleicht auch umsichtig, vielleicht ist das sogar das bessere Wort, umsichtig produziert werden. Ich meine jetzt gar nicht zukunftsfit, weil ich möchte heute auch was Gutes essen, nicht erst übermorgen. Ja. Ich glaube, dieses Bodengesundheitsthema ist deswegen auch so präsent, aber vielleicht ist es bei mir eine Deformation professionell, wie man so schön sagt, weil ich mich mit dem Thema seit einem Jahr so intensiv beschäftige, weil wir langsam kapieren, dass wir nicht irgendwelche hygienischen Grenzen vor unserem Mund oder unserer Haut haben, sondern wir eben Holobionten, wie das so schön heißt, sind. Also wir sind untrennbar mit unserer Umwelt verbunden und zwar über Milliarden oder noch größere Einheiten, die können wir uns ja nicht vorstellen, die Nuller, mit Mikroorganismen. Mhm. Und diese Mikroorganismen interagieren ständig miteinander. Also unsere eigenen innerlichen Mikroorganismen, die wichtigsten sind im Darmmikrobiom, interagieren mit den Mikroben, die auf den Lebensmitteln sitzen, die wir zu uns nehmen. Mhm. Und das automatisch ist der Schluss, das heißt, die Qualität von dem Lebensmittel muss so gut wie möglich sein, weil ich verleibe es mir ein mit all den Viecherln drauf und je mehr und je wohltuender diese Viecherln in ihrer Vielfalt sind, umso mehr tun sie mir gut. Das heißt, wenn ich schon beim Anbau oder im Boden eine Verarmung habe, also eben hier kommt auch das Diversitätsthema hinein, das Biodiversitätsthema, umso weniger kommt in mich hinein und wir können uns einbilden, dass wir Essen einfach nur wegen der Nährstoffe zu uns nehmen, also einfach damit wir Energie haben und funktionieren und unsere Muskeln und Knochen und so weiter, unsere Gewebe aufgebaut werden können. Aber leider ist es nicht genug. Wir brauchen eben weitere Stoffe über Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, sonst funktionieren wir nicht und sonst überleben wir nicht. Und ich glaube, dass schon langsam klar wird, dass diese gegenseitige Abhängigkeit, also die Viecher wollen ja auch in uns sein, weil sie da Futter wieder kriegen, um wieder sich zu vermehren. Das sind ja, ich meine, die sind ja öder als wir, ja, ehrlicherweise. Und die haben mehr Gene als wir. Also wir sind eigentlich, wir sind viele. Also jede von uns ist viele. Und man muss ein bisschen bescheiden darauf hin, die werden in diesen Allmachtsfantasien, dass sich der Mensch zwar mit irgendwelchen komischen Dingen die Welt unterordnen kann, aber letztendlich sind die Viecher und die, in denen er Überzahl sind. Und damit wir in diesem Gleichgewicht gut existieren können, ein Gleichgewicht im besten Falle, können wir nicht nur auf uns schauen. So ungefähr entspreche ich irgendeiner Norm, die gerade durchs Dorf getrieben wird, eine Saunorm, sondern heute da das ganze Umfeld, das mich umgibt, soweit ich es halt beeinflussen kann, eben durch eine Auswahl von Lebensmitteln und deren Produktionsweise, so in einem friedlichen Miteinander, dass das langfristig so ausgeglichen sein kann, weil wir schaden uns einfach selber damit. Und ich glaube, dass das Wissen darüber, über diese Zusammenhänge einfach gerade größer wird, weil es so wahnsinnig faszinierend ist, was uns die Forschung da, eben Mikrobiomforschung und Co., alles ständig an neuen Erkenntnissen liefert. Und das könnte sehr wohl dazu beitragen, dass diese Art von, ich nenne es jetzt mal umsichtiger Lebensmittelproduktion, deren Vorreiterin halt die Bio-Bewegung ist. Ist ja halt einfach so. Wir haben nichts besser Kontrolliertes, Reglementierteres und Überprüfbares als Bio im Moment.
Und sehr klar abgegrenzt im Vergleich zu vielen anderen
vermeintlichen
Siegeln, Marken, Eigen, etc.
Genau, eben. Und das könnte schon sein, dass uns das in diese Gossen kommt, aber dann muss auch Bio sich wieder dieser Verantwortung bewusst werden. Und da ist ja eher die Branche manchmal ein bisschen schnarchnassig, wenn man denkt, Lern, die Themen liegen auf der Straße, die ihr beackern könnt im wahrsten Sinne. Ja. Warum nehmt ihr es nicht? Warum tat ihr euch mit Kleinkriegen in euren Verbänden irgendwie herum und steht es nicht vorne und sagt, wir haben Lösungen für diese Probleme?
Ja. Das wäre auch was mir auffällt, weil ich sage, ist Bio gerade in Österreich zu kompliziert für eine breitere Öffentlichkeit oder auch die Innenbeschäftigung und der Gedanke dazu, wo mich interessiert, wie du das siehst. In meinen Augen, wir haben in Österreich eine sehr starke Biomarke, ja natürlich, ich glaube jetzt seit über 30 Jahren, die sehr viel Geld in die Hand nehmen und sehr viel bemühen, dass sie in über Jahrzehnte ein wahnsinnig breites Produktportfolio aufgebaut haben in Bioqualität. Also du kannst dort eigentlich alles, was du brauchst, in Bio kaufen, vereinfacht gesagt. Du musst auf nichts verzichten. Und ich glaube, ich habe das viel diskutiert und wenig Verständnis geerntet dafür, dass die dadurch, dass die so eine Strahlkraft haben und sehr laut sind im positiven Sinn, in ihrem Fahrwasser auch die konventionelle Landwirtschaft in Österreich und das Beschäftigen damit mitziehen. Mit Abstrichen, weil das eine ist Bio, das andere sind andere Standards. Aber ich glaube, das zieht insgesamt sozusagen die Qualitätsorientierung in Österreich, das Interesse an Landwirtschaft, Erzeugung, Bauernhof und mit. Wie siehst du, glaubst du, das funktioniert?
Das ist ein sehr spannender Gedanke. Ich glaube sehr wohl, dass es funktioniert, weil solange solche Dinge erfolgreich sind, und das sind sie ja nach wie vor. Es gab nach Covid, also in Covid gab es ja dieses Bio-Hoch, einfach weil man dann auch Sorge hatte, man kriegt nicht genug zum Essen, weil es ja nicht mehr ins, und dem Ukraine-Krieg, weil es ja nicht
große
mehr ins Land
Angst
kommt und so weiter, genau. Und einmal plötzlich wieder diese direkten Produzentinnenbeziehungen zu schätzen gewusst hat und dann ist es wieder gesunken und stagniert seither ein bisschen auf einem niedrigeren Niveau, glaube ich, wie vorher. Aber trotzdem, Bio ist sehr erfolgreich und natürlich, solange es in einem Konzern, und wenn wir jetzt von, ja natürlich sprechen, ist es im Rewe-Konzern, solange es erfolgreich ist, wird man alleine deswegen im Konzern auch und Menschen, die dort ihre Lebensmittel auch vertreiben wollen und so weiter, sich auch orientieren an sowas. Und das ist ja auch bitteschön die Aufgabe von Bio voranzugehen. Unbedingt. Ja. Und Standards zu setzen. Und Anja, natürlich gibt es noch ganz was Spezielles, weil als die gegründet wurden, eben vor ziemlich genau 30 Jahren, haben sie einfach Standards definiert, die über EU-Bio hinausgehen. Also das macht auch Bio Austria im Übrigen. Aber Standards, die nicht notwendig gewesen wären. Zum Beispiel keine einzigen Aromen, auch keine natürlichen zuzusetzen. Das ist die einzige Biomarke, meines Wissens, ich glaube, zurück zum Ursprung hat es auch mittlerweile, aber das kam, weil war ja derselbe Gründer eigentlich ursprünglich, Werner Lampert. Und also diese Standards auch nicht aufzugeben, sondern weiterzuziehen bis heute und
also
damit
eigene Muster zu definieren.
Genau, und zu sagen, wir nehmen das nicht, weil wir setzen auf den ursprünglichen Geschmack dieses Produktes, hast du, aber es muss gut gemacht werden, es muss zur richtigen Zeit geerntet oder verarbeitet werden, weil sonst kann ich das nicht liefern. Und ich habe eben diese Ausgleichsmöglichkeit mit Aromen dann nicht zum Beispiel. Und das finde ich einfach großartig, da zu sagen, wir setzen diesen Standard, auch wenn es gar nicht immer einfach ist, den selbst dann zu erfüllen. Aber die Kundschaften erwarten das. Das ergibt so ein bisschen ein Drive, ein Momentum, wo dann andere sich orientieren müssen und sagen, es geht ja, ich habe keine Ausreden mehr, dass es nicht geht. Und das finde ich schon klasse. Und natürlich ist das österreichische Modell jetzt EU-weit, wissen wir ja. Ich glaube, nur Schweden hat noch mehr Biofläche sogar. Aber
ich glaube, wir haben die meiste Biofläche. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Wir haben 27,5% Biofläche an gesamten landwirtschaftlichen Flächen. Wir haben aber sehr viel weniger Umsatzanteil. Das sind nur 13 oder 14%. Ja, und das sind Dänemark die Dänen sogar, höher.
Genau.
Woher kommt der Gap? Also das erklärt sich ja irgendwie
ich
nicht.
Ich finde ganz spannend, da kommen wir, hupfen wir jetzt zu ganz einem anderen Thema. Aber der ist interessant. Irgendwas wollte ich vorher noch zu diesem Thema jetzt sagen, wegen EU-weit Vergleich, Österreich Vorreiter. Also ja, das, der eine Gedanke, Dänemark, bitte erinnere mich, der eine Gedanke war, dadurch, dass in Österreich im Vergleich zu Deutschland Bio ja über den LEH, also über den Lebensmitteleinzelhandel, über die großen Ketten populär geworden ist, hat es gleich eine ganz große Breite gekriegt. Das war ja in Deutschland nicht so. In Deutschland begann es über den Fachhandel, über kleine Bioläden und Naturkostläden. Und es hat ewig gedauert und es ist nach wie vor nicht in dieser Breite im Supermarkt verfügbar. Mhm. Genau. Und das hat schon etwas ausgemacht, dass dann auch plötzlich ein Markt da war, der Sachen braucht hat und folglich auch die Biobäuerinnen und Bauern nachgezogen hat und gesagt hat, wir brauchen euch ein Wort. Traut euch umstellen, wir machen auch im besten Fall mehrjährige Verträge. Mhm. Wir nehmen echt das ab, weil wir haben den Bedarf. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass wir eben sowohl diesen hohen Flächenanteil als auch Betriebsanteil haben. Aber, und jetzt kommen wir zu diesem dänischen Muster, auffällig ist ja, wenn man sich diese Statistiken anschaut, dass im Gastronomiebereich Bio nach wie vor so gut wie keine Rolle spielt. Es beginnt jetzt hier ein ganz zarter Shift. Vielleicht bin ich auch zu mehr in meiner Bubble, um das wirklich, ob das wirklich so ist, aber trotzdem. Also marginal im Gastronomiebereich, aber in Dänemark bekennen sich auch sehr tolle Gastronominnen und Gastronomen schon lange. Also fast Jahrzehnte, zu Bio ist selbstverständlich, die sind aber cool, die haben klasse Lokale, also nicht irgendwas Herrgottschlapferts, wie man früher mal gesagt hat, sondern Lokale, wo man hingehen will, die man auf Instagram sieht, wo man, wenn man nach Kopenhagen fährt, einen Tisch reservieren will und die sind mit einer Selbstverständlichkeit Bio und sagen auch, das ist für sie selbstverständlich und wichtig, so zu arbeiten, zertifiziert, nicht nur ein ich tue so als ob. Ja. Und ich glaube, dass das sehr wohl auch eine Vorbildfunktion hat und damit auch zu dieser höheren Nachfrage führt, weil nur, dass die Dänen so viel und denen so viel gesundheitsbewusster sind wie wir. Ja, kann auch sein, Skandinavien ist vielleicht ein bisschen besser gebildet in
aber
dieser
aber es braucht Fürsprecher quasi.
Unbedingt. Und dort ist definitiv die Gastro auch eine, die, und natürlich dann die mediale Aufmerksamkeit und so, es ist ja immer so ein Zug, der dann
ein Kreis, der nach oben geht und nicht oder Spirale, die nach oben geht.
Und weil du vorher gesagt hast, ist es zu kompliziert oder zu komplex? Ich glaube, es ist so wie in der Politik, ich will überhaupt nicht, das ist jetzt ein depperter Vergleich, aber er liegt auf der Hand, ich will die Machenschaften innerhalb der SPÖ, die interessieren mich nicht. Mhm. Die sollen sie das selber regeln und dann sollen sie sauber und ordentlich nach außen mit einer Stimme auftreten, damit ich weiß, was ich kriege. Und genauso ist es bei Bio. Mhm. Mir interessiert das nicht, ob sie es schwer oder leicht haben, sich zu organisieren und ob sie Probleme haben oder nicht. Ich möchte, also aus Konsumentinnensicht, ich sehe es aus verschiedenen Positionen, möchte ich einfach das Gefühl haben, aha, was ist die Botschaft, was ist euer Ziel, worauf kann ich vertrauen, was kennt ihr besser wie die anderen und warum soll ich unterstützen?
Gebe ich da recht, also verstehe ich, aber ich glaube, Konsumentinnen in Österreich wissen wahrscheinlich gar nicht um Bio Austria oder irgendwelche themenverbandsinternen Diskussionen. Aber was ich mit Komplexität auch gemeint habe, ist, da kommen wir mal zu einem Thema, das in Österreich groß ist, der Wildwuchs von Gütesiegeln, Eigenmarken und sonstigen Definitionen. Wenn ich jetzt klassische Konsumentin bin, bleiben wir beim Bio-Thema. Du hast eine sehr starke Marke wie ja natürlich, die ihre eigenen Standards definiert, sagst du. Dann hast du Bio Austria, der Verband. Und in Österreich hat man ja auch strengere Kennzahlen quasi definiert für Bioproduktion, als es auf EU-Ebene ist. Dann gibt's das EU-Bio-Siegel. Da bin ich mal nur beim Bio-Segment. Und dann kommen noch dazu unzählige Marken, Gütesiegel etc. in Österreich. Wie soll ich denn da, ohne einen großen Aufwand zu betreiben, mich noch auskennen, was mir die richtige Orientierung gibt und wem ich vor allem glauben kann? Du hast einen Wildwuchs, Schwein, Rind, also gerade beim Fleisch momentan gibt es so Fantasiebegriffe wie Meerwohl, Strohwohl, Tierwohl, ich weiß es nicht was. Ich tue mir schwer, mich auszukennen und ich beschäftige mich wirklich, wie soll ich mich denn als Durchschnittskonsumentin da orientieren?
Also ich glaube, dass grundsätzlich Bio ist von all diesen das einzige staatliche Siegel, also jetzt mal EU-Bio und dann halt die jeweiligen nationalen Ausprägungen davon. Und wenn etwas Bio wäre, würde es biozertifiziert sein. Das heißt, ich kann davon ausgehen, dass es, wenn es mir einen Mehrwert verspricht, aber nicht biozertifiziert ist, dass es nicht den Biostandards entspricht. Mhm. Das heißt, die Orientierung für mich muss ganz klar am Bio-Siegel sein. Mhm. Jetzt habe ich also diesen Mindeststandard, der EU-weit definiert ist, das grüne Zeichen mit dem weißen Sternen als Blatt. Und dann hat Österreich beschlossen, wir setzen da noch ein bisschen was drauf. Wir sind ein bisschen strenger, die EU, als die EU-Bio-Verordnung. auch die Eigenmarken, die bio-zertifiziert sind, schreiben ja zum Beispiel ja natürlich ihren Betrieben vor, bei einem österreichischen Bioverband Mitglied zu sein. Mhm. Also du kannst nicht einfach EU-Bio verfolgen. Das ist
aber doppelte Absicherung.
Genau, doppelte Absicherung. Ama Bio versucht meines Erachtens auch, da tatsächlich noch besser zu werden, was sehr schwierig ist in diesem ganzen Konstrukt. Das hat einfach viel für, wohl zu Recht, auch negative Schlagzeilen gesorgt hat. Aber nicht nur, da sind eben auch Leute am Arbeiten, die tatsächlich positive Veränderungen wollen. Aber ich glaube sehr wohl, dass es auch von oberster Ebene, weil es geht ja um gesetzliche Regulierungen bei Bio. Das heißt, wir reden ja nicht von einem Ausmachen und Glauben und Vertrauen, ich finde den sympathisch oder nicht, sondern es geht um gesetzliche Regeln. Das heißt, ein Land wie Österreich muss auch auf oberster Ebene dazu stehen und sagen, wir wissen, dass das die bestmögliche Qualität ist, wir wollen uns dorthin orientieren, wir helfen allen, die in diese Richtung gehen wollen und nicht dieses dich dann, ich sage jetzt mal ganz ja, direkt kaufen lassen von Lobbys, weil man aus irgendwelchen Gründen Investitionen scheut, um es besser zu machen. Weil letztendlich frag, wen willst du, dass dein Schwein, das du gerade da isst, der Schnitzel auf dem Spaltboden gestanden ist, wer da Ja sagt, ist irgendwie, weiß ich nicht, steht unter Drogen. Sondern natürlich will das niemand. Und wir wollen halt, so wie ganz zum Anfang gesagt, wir wollen halt glauben, dass es eh in Ordnung ist, weil sonst wird es mühsam.
Wir wollen es gerne richtig machen, ne?
Ja. Oder
aber in der Konsequenz tun wir uns dann, glaube ich, schwer, das auch durchzuziehen.
Ja, die klassische kognitive Dissonanz. Ich glaube was, ich möchte glauben, dass das richtig ist, dann sagt mir irgendwer, das ist aber gar nicht so, boah, das will ich gar nicht hören, also weil das wird mühsam, da muss ich andere Entscheidungen treffen. Und es wäre schon einfacher, auch von oberster Ebene, also in Zukunft, die nächsten 4 Jahre wahrscheinlich nicht, so wie das jetzt ausschaut, zu kommunizieren, das sind die Richtlinien, so wird das eine gemacht, so wird das andere, du kannst entscheiden, da gibt es Bilder dazu, wie auf der Zigarettenpackung, warum nicht? Warum nicht? Warum
und kann es ich bleibt nicht? Ja individuelle Entscheidung.
Ich kann nicht nur entscheiden, es kann er sagt, ich muss es, sondern ich brauche halt einfach klare Informationen. Da gibt es übrigens noch einen spannenden Aspekt. Es gibt einen britischen Arzt und Forscher, den Chris van Tulleken, der ein Buch geschrieben hat, ich weiß jetzt den deutschen Titel nicht, Ultra-Processed People über hochverarbeitete Lebensmittel, sehr umstritten, selbst in der Ernährungswissenschaft und so, weil man sagt, die Definition für hochverarbeitete Lebensmittel ist noch immer nicht ganz klar. Logisch, da gibt es ja auch sehr große Interessen dahinter. Und es ist ein eigentlich total deprimierendes Buch, weil es geht 300 Seiten lang um dramatische Auswirkungen und Shifts in unserem Lebensmittelsystem der letzten 50, 70 Jahre. Und er sagt eigentlich auf einer Seite, eine halbe Seite vielleicht, die einzige Lösung wäre, weil es geht um wirtschaftende Unternehmen. Ist ja logisch. Ja, klar, die wollen Geld verdienen. Ist ja logisch. Wir leben in einer freien Marktwirtschaft.
Und Geld über das Produkt verdienen und nicht über Förderungen eigentlich. Ne?
Ja, das wäre jetzt noch eine Sache. Genau. Kostenwahrheit.
Die nächste Klammer,
Kostenwahrheit, genau. Und er sagt, die einzige Möglichkeit zu einem Shift für uns alle, einen besseren, wäre einfach, dass sich die Politik durchringt, Gesetze ändert, weil die großen Konzerne sind die ersten, die sich darauf einstellen und sich daran anpassen und plötzlich hätten wir einen Riesenmotor in eine Veränderung, weil die wollen ja genauso viel Geld verdienen wie bisher. Na, den Teufel werden sie tun. Aber wenn es ihnen vorgeschrieben wird, die bewegen sich im gesetzlichen Rahmen.
Und die Großen haben eine ganz andere Veränderungskraft als einzelnen Kleinen.
Natürlich. Ne? Und es würde aber denen auch entsprechen, die sowieso so arbeiten und sagen, eigentlich möchte ich gern. Und denen wird dann auch irgendwie, wie soll man sagen, mehr Bühne geboten, wenn man sagt, ihr arbeitet sowieso so, für euch ist das keine große Umstellung. Ja. Aber wir sagen als Politik, wir wollen als Gesellschaft diese Art von Lebensmitteln für uns, weil wir auch langfristig glauben, dass sie besser für uns sind, für die Gesundheit und damit auch für die Kosten dieses Gesundheitswesens, von wegen Kostenwahrheit. Mhm. Diese Kosten sind ja nie einberechnet für die Umwelt, für unseren Klimaschutz und so weiter. Da kämen wir auch auf EU-Ebene zum Green Deal und eben zu dieser Farm-to-Fork-Strategie, wo wir eigentlich, was den Bioanteil betrifft, in Österreich schon über den Ziel von 2030 sind, aber nur in diesem einen Bereich.
Ja. Jetzt hört man in den letzten Jahren, also letzten ein, zwei Jahren, und mir fällt es auf in vielen Gesprächen, dass viele sehr lange überzeugte Biobäuerinnen und Bauern wieder aussteigen aus der Zertifizierung, weil sie sagen, es ist unfassbar komplex, also vor allem in der Administration, Abwicklung, Darstellung, Dokumentation und. Also eigene Wissenschaft kann man nur erahnen in Wirklichkeit. Und das sind ja eigentlich Menschen, die Lebensmittel erzeugen, die mit Tieren oder mit Ackerflächen arbeiten. Auf einmal muss man sozusagen in der Dokumentation und im Controlling und ich weiß jetzt nicht, worüber er geht. Das sind ja zwei unterschiedliche Kompetenzen. Und viele steigen aus und sagen, ich arbeite weiterhin nach diesen Standards, aber die Zertifizierung lasse ich weg. Ist das nicht eine gefährliche Entwicklung?
Ja.
Weil es widerspricht ja eigentlich dem, was du gerade beschrieben hast, was ich nachvollziehen kann, zu sagen, da habe ich eine glaubwürdige Kontrollinstanz, klare sozusagen Richtlinien, Regeln, an denen kann ich mich orientieren als Konsumentin. Das ist gesetzlich geordnet und alles klar und dokumentiert. Und da geht es in eine andere Richtung, weil überzeugte Produzentinnen sagen, ich schaffe das so nicht mehr. Die Qualität bleibt gleich. Aber ich mag diesen ganzen Zirkus rundherum nicht. Wie kann man dem entgegenwirken?
Ja, ist ein ganz schwieriges Thema, weil aus der Perspektive der Bäuerinnen, wie du die Argumente jetzt auch genannt hast, verstehe ich total. Ja, zu sagen, ich will mich mit dem nicht aufhalten. Ich will ja meine Energie in die, eben diese Produktion von Lebensmitteln, die ich richtig und gut finde, stecken und das kann ich und das andere kann ich nicht. Aus der Perspektive der Konsumentin finde ich es fatal. Also, weil ich verstehe, wenn das Produzentinnen sind, die ihren Kundinnenstamm haben und zum Beispiel für Direktvermarktung machen, weil die sagen, wir kennen alle, wir haben ein Vertrauensverhältnis, die kommen jede Woche zu mir einkaufen, die können hinten ins Stallge oder aufs Feld oder in meine Kammern, wo ich mein Saatgut aufbewahre, ich habe nichts zu verbergen, theoretisch, weil man, wer macht es wirklich und wer nimmt sich wirklich die Zeit, das tatsächlich auch gemeinsam anzuschauen und zu diskutieren, was das heißt, was da mal ansteht. Aber ich kann mich halt nur mit Vertrauen, mir ist es zu wenig. Mir ist es zu wenig. Aber auf der anderen Seite, wenn die Bäuerinnen das bemerken, dann müsste doch unsere Aufgabe als Gesellschaft sein, von wegen Green Deal und so weiter, dass wir in diese Richtung gehen, sie darin zu unterstützen, weil die machen ja die besseren Lebensmittel. Mhm. Das ist ja unzweifelhaft. Darüber brauchen wir überhaupt nicht mehr diskutieren. Wenn mir wieder irgendwer kommt mit, das kannst du nicht nachweisen, dass Bio besser ist, es ist nur teurer oder was, das ist einfach ein Scheiß. Selbstverständlich ist es in mehrerlei Hinsicht mittlerweile alles nachgewiesen besser. Und wenn wir das als Übereinkunft haben, dann wäre es doch eigentlich klar, dass man denen, die vorangehen und das tun, das Leben leichter macht und nicht schwerer. Also das bräuchte genauso dieses politische Commitment zu sagen, ach so, ihr tut es euch da schwer, aber wir wollen ja eigentlich alle so essen. Na, was könnte man dann machen? Wie kann man euch unterstützen?
Und vor allem angesichts dessen, dass die österreichische Landwirtschaftspolitik sich hier nach außen wahnsinnig rühmt mit dem hohen Bioanteil in Österreich. Das verkauft ja, das ist jeder der Vater des Sieges und des Erfolges.
Genau.
Ein bisschen jetzt wie bei der Michelin-Stern-Geschichte, was wir vorher diskutiert haben, hat jeder jetzt geschafft, dass Michelin nach Österreich zurückkommt. Dabei gibt es da einfach ganz klare Hintergründe und man bezahlt ja auch dafür. Also nicht für die Auszeichnung, sondern dafür, dass die überhaupt Österreich bewerten. Aber in bei der Landwirtschaftspolitik, ich lese sehr oft, was ich toll finde, und man sagt, wow, schaut mal, wir haben fast ein Drittel Biofläche in Österreich für so ein kleines Land, irre. Und gleichzeitig das, was du ansprichst, sehe ich nicht das Bemühen, dass man sagt, man macht es denen, die ganz oben in der Qualitätspyramide stehen, leichter, damit die bleiben und andere auch motivieren können, mitzumachen.
Genau. Weil die haben ja auch wieder diese Vorbildfunktion. Also gerade ein Betrieb, der das seit Jahrzehnten macht, das ist ein fatales Signal, wenn der aufhört, Bio zu sein. Obwohl er, ich möchte es ihm gern glauben, wenn ich ihn nicht persönlich kenne, was sie machen,
absolut.
Dann möchte ich es ihm gern glauben. Aber was ich schon bei, ich meine, ich habe ja viele, viele Reportagen über Biobetriebe gemacht. Also ich weiß nicht, das sind wahrscheinlich 150 oder 200 verschiedene Betriebe in Summe in den letzten 20 Jahren. Und es ist ein bisschen gemein vielleicht, aber trotzdem, wenn du machst den Kühlschrank auf oder gehst aufs Klo und da setzt die Seifen und du weißt, sofort ist das ein Betrieb, der das aus Überzeugung macht und auch dieses ganzheitlich denkt tatsächlich, oder ob das halt dann nicht
außer, von ganz innen herauskommt.
Nein, und auch nicht in der eigenen Familie und Ernährung wichtig ist. Und das ist mir dann immer laut, weil ich mir denke, das Produkt kann trotzdem gut sein, ja, keine Frage. Ja. Und es geht mir auch nichts an, was die, auch hier geht mich nichts an, was die Person im Kühlschrank stehen hat. Aber mein Wunsch wäre natürlich zu sagen, erst wann du dich unterwirfst, diesem ganzen bürokratischen Zirkus und das für uns alle machst, du machst es nicht nur aus, niemand macht das nur aus monetären Gründen. Das kann mir niemand erzählen. Ja. Das ist viel zu viel Arbeit, um das zu machen, wenn man ein bisschen mehr damit verdient. Ja. Das passt nicht zusammen. Aber dann wäre es doch schön, wenn wir erstens gemeinsam das honorieren und eben auch tatsächlich es leichter machen und sagen, danke, dass ihr das tat für uns. Ja. Ihr seid am richtigen Weg. Ihr macht es für uns. Ich kann es nicht. Das nennt sie Arbeitsteilung. Mhm. Weil sonst müssen wir alle auf dem Fensterbankel unsere Erdäpfel nachbauen. Viel Spaß dabei. Davon werden wir nicht überleben können. Nein. Und wenn ihr das schon für uns macht und wir haben das ausgelagert, ich kann was anderes gut, dann unterstützt mich dabei. Mhm. So wie mich wer unterstützt, wenn er ein Buch von mir kauft und darüber auf irgendeinem Social Medium sagt, das ist ein klassisches Buch, weil das hilft mir was.
Absolut. Also auch die Strahlkraft zu nutzen und das weiterempfehlen und das Gusto machen drauf eigentlich,
Genau.
Ich habe einen sehr verehrten Podcast von mir, den ich viel höre, Alles gesagt, aus dem Universum der Zeit Podcasts. Die machen in jeder Folge ein Spiel, ein Ja-oder-Nein-Spiel, wo es eine Anzahl an knapp über 100 Fragen gibt, wo man schnell Ja oder Nein sagen muss, irgendwo da weiter.
Spielst du das jetzt mit mir?
Nein, ich würde das nicht kopieren wollen, aber ich zitiere es, weil da gibt's immer eine Frage, und das ist für mich so symptomatisch für diese ganze Biodiskussion in Österreich zumindest. Die Frage ist, plastikverpackte Biogurke oder unverpackte normale Gurke nennen
Sie es? So neuseeländischer Bioapfel also, oder konventioneller steirischer.
Da geht's ja bei dem Spiel geht's ja um das schnelle Entscheiden.
Ja,
wie entscheidet jemand? Das ist ja sozusagen eher aus der Theorie heraus das Interesse. Und die haben ja ganz unterschiedliche Themen. Aber diese Frage finde ich inhaltlich immer interessant, weil das spiegelt ein bisschen wieder die Diskussion, die in Österreich so bewusst da polarisiert wird. Du musst dich entscheiden für entweder lokal oder Bio.
Ja, ja. Ja, ja.
Warum glauben wir, das so auseinandertreiben zu müssen und kann ich nicht? In meine, ich verschneide die beiden Ansprüche und sag, genau. Ich versuche sozusagen zu schauen, was macht lokal an Sinn, was macht in Jahreszeiten an Sinn. Und wenn ich dann trotzdem die Avocado aus irgendwo kaufe, kann ich damit leben und glaube nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin. Aber ich versuche sozusagen eine Entwicklung und eine Annäherung in der Verschneidung von Bio und Lokal.
Ja.
Warum kriegen wir das? Warum ist das nicht smart, das so zu propagieren?
Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach zu naheliegend. Ein No-Brainer ist es ja eigentlich, würde ich mal meinen. Ich glaube, dass es schon auch eine Marketinggeschichte ist, das auseinander zu dividieren, weil ich kann halt dann einfach mit schönen Geschichten, die in der Nähe produzieren kann, viel leichter, als wenn ich noch, weiß ich nicht, Ecuador vor und mir Bananen anschaue, auch tatsächlich Emotionen wecken und damit auch einen Verkauf ankurbeln von irgendwas. Ich verstehe diese Frage nie und ich weigere mich, eine Antwort aus diesen beiden nur zu wählen. Das ist ein grundsätzliches Problem unserer Zeit, dass mir jemand zwei Optionen sagt und ich muss eine wählen. Mhm. Nein, ich muss keine wählen, weil ich würde weder die Gurke, keine von den beiden nehmen, und von den Äpfeln, den neuseeländischen Bio-Apfel und den steirischen konventionellen, auch beide nicht wählen.
Mhm.
Weil dann gibt's vielleicht was anderes, was mir eben zusagt,
okay,
auf diesem Weg, mich möglichst gut zu ernähren, ohne jemandem anderen Schaden zuzufügen, weil das ist ja auch so eine Motivation dabei. Okay. Und warum das ständig auseinanderdividiert wird, ich weiß nicht, warum das ein, grundsätzlich ist es uns offensichtlich ein Bedürfnis als Gesellschaft, Dinge im Moment auseinander zu dividieren, statt sie gemeinsam zu sehen. Das beschäftigt mich seit 20 Jahren, das Thema regional und bioregional ist kein Qualitätsbegriff. Ich weiß nicht, ich habe das tausende Male in meinem Leben gesagt. Es sagt nichts
das
über die Qualität aus.
Es ist ja kein, es ist ja kein
Gegensatz,
es sind unterschiedliche Komponenten.
Genau. Es ist, das eine ist eine geografische Bezeichnung, mehr ist es nicht. Mhm. Im besten Fall, wenn ich das wirtschaftlich sehen würde, und das ist aber viel zu wenig, sagt es mir, wo die Wertschöpfung passiert.
Mhm.
Aber auch das ist nicht gewiss. Wissen wir ja, es werden Viecherteile in ganz Europa mal angeführt und so weiter. Ich weiß überhaupt nicht als Konsumentin, wo passiert wirklich was und wer kriegt wie viel von diesem Kuchen oder von diesem Schweineschlögel. Aber im Gegensatz dazu ist Bio etwas Nachvollziehbares. Und jetzt habe ich auch im Gegensatz dazu gesagt, weil ich sehe das genauso wie du. Natürlich ist es im Idealfall gemeinsam. Eklar, warum sollte ich am Pfirsich im November essen aus Spanien, aus der Almeria? Ich weiß nicht, warum? Der schmeckt ja sowieso nicht. Wem hilft es was? Niemandem. Und im Gegenteil, es schadet uns alle. Mit Plastik, Wasserverbrauch, Transport und so weiter.
Und irgendwann
gibt es
von dort dann keine Pfirsiche mehr, wenn
auch
die so
das,
weitermachen.
Wenn wir so weiter dann, genau. Und natürlich heißt es nicht, dass man jetzt irgendwelche komischen Grenzen im Kopf aufstellt und sagt, ich darf nur das essen. Das ist in der Gastronomie ein spannendes Konzept, weil ich mir natürlich da abheben muss und sagen, was ist meine Idee, wenn jetzt so wie der Billy Wagner im Nobel hat oder der Josef Floh im Floh in Langenlebern, also Berlin ist das eine, Langenlebern das andere. Lustig, die Berlin-Langenlebern-Achse, aber schön, aber sie passt jedenfalls. Wir beide haben dieselbe Idee zu sagen, wir beschränken uns unter Anführungszeichen auf den Radius rund um uns und das fördert unsere Kreativität. Aber das ist ja ein Erlebnis-Gastronomie, das ist ja nicht das, wie ich jeden Tag ist.
Ja.
Und im Alltag bin ich doch so realistisch und hoffentlich so offen für alle diese schönen Dinge, die es zum Essen gibt. Ich meine, wenn wir das nicht machen würden über die Grenzen des Landes, also im Wöche sind die richtigen Grenzen, wissen wir in der Geschichte nicht, dann darf man immer nur auf der Alm aus einer Holzschüssel gemeinsam am Tisch mit einem Löffel Gerstendrei essen. Mhm. Ich kann gar nicht sagen, wie fürchterlich ich das finde. Ja? Also die Weltoffenheit kehrt natürlich dazu und du hast die Avocado angesprochen, jetzt gerade im Winter, also ist bis in den April hinein Avocado-Hochsaison aus Bioanbau in Spanien. Mhm. Das war vor 10 Jahren undenkbar, dass wir das bekommen. Mhm. Das ist großartig. Dann stellen wir eine Kiste wie ein Crowdfarming.
Und sie schmecken fantastisch.
Sie schmecken super. Dann ist sie halt ein paar Tage hintereinander, Avocado. Mhm. Und dann, wenn sie vorbei sind, ist sie wieder dreiviertel Jahr keine. So wie bei den Paradeiser. Wo ist das Problem?
Ja.
Also ich finde auch problematisch, dass man dauernd das Gefühl hat, irgendwer muss mir irgendwas liefern oder sonst was. Entschuldigung, ich bin schon für mich selber in erster Linie verantwortlich. Und darf mich auch ein bisschen kümmern um das, was ich in mich hineingebe und meiner Familie füttere.
Absolut. Und eben, und es bleibt ja nach wie vor, ich glaube, das ist auch oft missverstanden oder so in dieser Emotionalisierung so ein Thema, dass man so oft das Gefühl hat, es schreibt einem jemand was vor, weil diese Essensdiskussion so oder die Lebensmitteldiskussion so wahnsinnig emotional ist. So ein bisschen wie ein Dogma oder ich definiere mich halt darüber, was ich esse. Anni Rüssler hat einmal gesagt, man definiert sich vor allem auch darüber, was man nicht isst. Das ist ja auch interessant irgendwie. Wieder hinzu, eine Neugierde zu haben, Dinge auszuprobieren, auch nicht alles auf die Waagschale zu legen, aber sie halt ständig anzunähern an bestimmte Ernährungsverhalten, Kochverhalten, Qualitätsanspruch und. Also als Entwicklung zu sehen und ein Lernen und nicht zu sagen, das, was ich jetzt mache, ist für die Ewigkeit fix und deswegen bin ich dann so irritiert, wenn eine andere Erkenntnis dazu kommt, oder? Das ist eine ständige Entwicklung.
Total. Und das finde ich auch ganz spannend, weil ich werde ja oft angefeindet für mein alles Bio. Es ist weniger geworden, aber so in den letzten 15 Jahren war es manchmal massiv, auch aus meinem eigenen Kolleginnenkreis. So und ungefähr, warum? Du mit deinem depperten alles Bio und lass einmal alle gerade sein und du bist lustfeindlich und so. Und dann gesagt, sorry, deppert. Ich meine, das merkt ja jeder, dass ich mir nichts merke, freier als gutes Essen. Das ist ja offensichtlich, oder? Aber offenbar, weil meine Entwicklung halt dadurch meine Familie und meine Kindheit schon von Beginn an war, bin ich halt vielleicht einfach rein zeitlich in meinem Leben ein bisschen voraus. Und habe schon lange Zeit gehabt, das für mich immer besser zu machen, weil ich bin ja auch nicht so mir ist das auch nicht in die Wiege gelegt worden, welche Entscheidungen ich triff. Und das war schon ein langer Prozess. Also Paradeiser ist schon ein gutes Beispiel, weil ich war auch die vor 15 Jahren noch oder vor ein bisschen länger, weil seit 15 Jahren haben wir einen Ernteanteil, im Bioladen dann halt oder im Supermarkt, die zum Beispiel ja natürlich Paradeiser aus Italien halt, weiß ich nicht, im März oder im November einmal gekauft hat, weil ich halt dann welche wollte, weil die sind ja da und sind ja Bio und so. Das mache ich jetzt seit mindestens 10 Jahren nicht mehr, weil ich dann irgendwann einmal war dieser Point of No Return, wenn du richtig gute Sommerparadeiser in einer Sortenvielfalt schmeckst. Mhm. Ich brauche die nicht mehr, die anderen, die schmecken einfach nicht. Aber wir müssen eben, und das ist auch meine Aufgabe, genau diese Möglichkeit möglichst vielen Menschen bieten, da so angefixt zu werden, dass sie genau dasselbe Erlebnis haben und sagen, Wahnsinn, das ist so gut und das kriege ich die anderen Monate nicht. Da ist ja dann was anderes, was in den anderen Monaten so gut ist. Zum Beispiel italienische Williamsbirnen, die sind manchmal so im Oktober da und da ist ich dann 3 Wochen lang diese Williamsbirnen und denke mir, es ist ein Wahnsinn, es gibt keine bessere Birne auf der Welt. Ja. Mein Mann kauft dann oft nur danach nur ein paar andere italienische Sorten. Die schmecken alle nicht. Und sagt, vergiss es, wir essen einfach nur mehr italienische Williamsbirnen. Fertig, genau. Natürlich ist der Schlüssel da diese Emotion, weil du gesagt hast, es ist so emotional. Ich glaube, wir werden die Emotion, und es ist auch gut so, nie aus dem Essen rausbringen. Weil letztendlich, wir haben ja keinen, ich sage das jetzt in letzter Zeit oft, diese Formulierung, aber weil sie mir wichtig ist, wir haben keinen gemeinsamen Urmeter, was ist gute Ernährung, sondern erstens kriegen wir die Vorlieben dafür in der Kindheit, jeder von uns und jede von uns mit, nachdem richten wir uns unser ganzes Leben lang. Was schmeckt uns, was glauben wir, dass gut für uns ist und so weiter. Und diese Emotion feuert uns ja auch an, danach immer zu suchen und besser zu machen und erfreut zu haben und eben jedes Jahr wieder den Pfirsichbauern anzurufen, sind sie schon reif? Gibt es schon welche? Wann wird es heuer welche? Was? Heuer gibt es nur eine schlechte Ernte. Warum eigentlich? Ach so, Klimawandel. Scheiße, müssen wir da vielleicht doch einmal was tun, weil wir ja weiterhin diese Pfirsiche essen. Das könnte uns in so vielen Hinsicht antreiben, dieser hedonistische, emotionale Aspekt. Drum mehr Information, ja, aber die Emotion ist schon okay, die gehört da einfach genauso
auch
dazu.
Auch da nicht entweder oder, sondern es braucht beides in Wirklichkeit, unbedingt. Oder? Du hast damit jetzt glaube ich, schon ein bisschen vorweggenommen, eigentlich zumindest einen Teil einer Antwort auf meine Abschlussfrage. Wenn man jetzt sagt, man kauft, ich bin klassische Durchschnittskonsumentin, kauf im Supermarkt meistens ein und kauf noch manchmal Preis, noch Gusto, noch Geschmack, also ganz unterschiedliche Auswahlkriterien. Ab und an ist da ein Bio dabei, aber nicht aus Überzeugung, sondern weil es mir irgendwie einzeln anspricht. Was ist deine Empfehlung, so quasi Bio für Einsteiger? Wenn ich sage, ich bin vielleicht eher skeptisch oder habe kein besonderes Augenmerk für Bio bisher, Wie schaffe ich Bio für Einsteiger? Wie kann man die Leute dafür, du hast anfixen gesagt, wie bringt man Menschen dahin, dass sie sich für Bio interessieren, ausprobieren, diesen Gusto erleben wollen?
Ich glaube, es ist echt der ganz banale Samstagsmarkteinkauf, weil dort habe ich die Gelegenheit, mit den Menschen zu sprechen, die das produzieren, auch das zu bekommen, was wirklich Saison hat. Weil ein bäuerlicher Betrieb kauft in der Regel nicht Unmengen zu, mag schon sein, um das Sortiment abzurunden, aber das kann man ja fragen, sondern gibt es her und raus, steht er mit seinem eigenen Namen, seiner ganzen Person da, was er oder sie gerade gut findet. Ich kann also erfahren, was wirklich Saison hat oder gute Lagerware gerade ist. Auch was kosten und auch nach einer guten Zubereitungsart fragen. Das machen manchmal auch die anderen Leute dann am Stand. Wie oft entstehen da nicht schöne Gespräche? So, was tue ich mit dem? Das schaut aus irgendwie wie eine außerirdische Puntarelle oder so. Der Nächste sagt, ja, das machst du so und so. Ich meine, das sind einfach schöne Erlebnisse, die bringen sie ein. Ich nehme das mit heim, ich probiere das. Das überzeugt mich. Und mit diesem Wissen, wenn ich das auch nicht jeden Samstag schaffe, bin ich auch besser in der Orientierung im Supermarkt. Weil natürlich sind diese Bio-Eigenmarken für uns total wichtig. Ohne die hätten wir nie im Leben diesen Bio-Anteil, weil wir hätten, wo sollten wir die Produkte verkaufen? Ja, genau. Und ich glaube, das ist eben Obst und Gemüse tatsächlich, obwohl es beim Obst sehr schwierig ist. Gemüse ist es mittlerweile recht einfach, da eine gute Vielfalt zu bekommen, da am besten geht. Und ich glaube nicht, dass man eins zu eins einfach sagen kann, alles, was ich bisher gekauft habe, kaufe ich jetzt einfach in Bio und dann ist alles gut, sondern automatisch mit dieser Auseinandersetzung mit Ernährung ändert sich auch die Zusammensetzung der Ernährung. Und dann ist auch, und über das Thema haben wir gar nicht gesprochen, aber es ist wichtig, der finanzielle Aspekt nicht mehr so wichtig.
Ich habe eine Frage mit, warum kostet Bio mehr? Ist es wirklich teuer? Das ist also ein Totschlagargument.
Ja, total. Also wir haben ja auch über Kostenwahrheit, aber wir haben es zumindest kurz angesprochen, wenn wir alle Kosten einbeziehen würden, wäre Bio günstiger als konventionell. Passiert nicht im Moment, weil wir Umweltfolgekosten, Gesundheitskosten nicht eingerechnet haben in den Preis. Ist, wird auch nicht so schnell passieren. Das Förderungssystem ist wahnsinnig komplex. Aber letztendlich sind sie ganzheitlich betrachtet tatsächlich günstiger. Ja.
Und in den letzten Monaten der Teuerung ist Bio deutlich weniger gestiegen aus Gründen der Beschaffung
versus der konventionellen.
Genau. Also das würde ja dafür eigentlich sprechen.
Es gab also eigentlich völlig absurde Diskussionen, dass manche Biobäuerinnen und Bauern oder Verbände auch gesagt haben, wir müssen mehr ansteigen, sonst sind wir unglaubwürdig in dieser Zeit, wo alle Preise steigen, obwohl wir gar nicht so viel mehr müssten, theoretisch, wie die konventionellen, weil wir sind nicht so abhängig von diesen internationalen Düngemärktepreisen zum Beispiel und so, weil wir verwenden das ja nicht und so. Also die Preisfrage ist natürlich schwierig, aber ich glaube, die Preisfrage ist immer in Zusammenhang zu sehen mit dem, was ich alles ist. Also nie nur aufs einzelne Produkt bezogen. Und ja, klar ist ein tierisches Produkt in Bio teurer als ein konventionelles, also jetzt so gesehen, weil ja das Tier einen Auslauf hat, eine Weide hat, viel mehr Management
der
braucht.
Der Aufwand dann größer
ist. Ja, völlig klar.
Und der Ertrag geringer ist im Vergleich.
Klar, aber eben deswegen, was ist ich sonst noch? Weil wenn ich jetzt sage, ich bin gewöhnt, dass ich dreimal am Tag Fleisch esse, davon gibt es genügend Menschen in diesem Land, man möchte es nicht glauben. Also sowohl in der Früh schon ein Radlwurst oder ein Ei, zum Mittag sowieso was mit Fleisch und auf die Nacht esse ich vielleicht eine kalte Jausen mit Käsebrot und so weiter. Das heißt, ich habe dreimal am Tag Tier gegessen. Das ist grundsätzlich nicht so super. Und ich glaube, dem kann man sich auch besser als mit Verboten oder sonst irgendwas oder Regeln nähern mit diesem der Idee, die ich jetzt so wichtig finde und verfolge, diese Vielfalt im pflanzlichen Bereich einfach mehr auszukosten. Wir haben so viel, wir brauchen das alles, wir müssen das sogar essen, aber wir konnten uns daran nähern, indem wir sagen, was schmeckt mir wie, wo habe ich eigentlich noch nie was probiert. Ah, diese Nuss, die sagt mir was, die habe ich mal irgendwo schon gegessen, die würde ich noch mal probieren. Da will ich eine andere Farbe von dem Gemüse. Es gibt lila Kohlsprossen, nie gesehen. Die werden zwar grün beim Kochen, muss man vorher nicht sagen. Ja. Egal. Aber trotzdem, einfach echt diese pflanzliche Vielfalt auszukosten und damit, das spült Bio sowieso in die Gassen, weil wir wissen ja, dass wir diese Flächen für Lebensmittel brauchen, die wir essen und nicht Tieren füttern und sie dann essen, weil so kommen wir einfach nicht zusammen auf lange Sicht.
Ein schönes Plädoyer zum Abschluss. Ich danke dir für deine Zeit.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.